Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir nun hören wollen als Predigttext, es steht im ersten Johannesbrief im ersten Kapitel. Wir wollen hören die Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse aus dem ersten Johannesbrief, die du uns jetzt schenkst. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese beiden Verse, dass du sie segnen wollest, dass du uns für diese Predigt deinen Geist schenkst, auf dass wir das Recht verstehen für unser Leben und unser Glauben, was du uns zu sagen hast. Damit dieses Wunder geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen können in dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt miteinander bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in diesen beiden Versen geht es um die Sünde, und zwar um das Bekennen der Sünde. Und so habe ich diese Predigt auch überschrieben, vom Bekennen der Sünden, und habe uns drei Punkte mitgebracht. Erstens, wir können unsere Sünden bekennen, wenn wir sie erkannt haben. Zweitens, wir dürfen unsere Sünden bekennen, denn Gott ist treu und gerecht. Und drittens, wir müssen unsere Sünden bekennen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Der erste Punkt, wir können unsere Sünden bekennen, wenn wir sie erkannt haben. Ich meine, das ist nicht anders wie mit Ihrem Körper, wenn Sie krank sind. Sie müssen erst mal erkennen, dass Sie krank sind, damit Sie zum Arzt gehen können, der ein Medikament verschreiben kann. Wenn Sie nicht merken, was in Ihrem Körper los ist und Sie gar nichts wahrnehmen, dann kann Ihnen kein Arzt helfen, weil Sie es eben nicht erkannt haben. Und so ist es auch bei den Sünden. Wir müssen sie erst mal erkannt haben. Deshalb steht hier in diesem Text zweimal dieses Wörtchen wenn. Wenn, das ist die Voraussetzung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Denn Johannes weiß, dass nicht jeder seine Sünde bekennt, weil nicht jeder erkennt, dass er Sünder ist. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir unsere Sünden erkennen. Und leider leben wir heute in einer Zeit, wo viele nicht mehr erkennen, dass sie Sünder sind. Es sind drei Gründe im Prinzip oder drei Haltungen, die das auszeichnen, dieses Nichterkennen der Sünde. Das erste ist, dass Menschen das gar nicht wahrhaben wollen, dass sie Sünder sind. Das begegnet einem aller Orten, wenn man als Christ ein Stück weit evangelistisch unterwegs ist, Menschen davon erzählt, dass sie das Blut des Heilandes Jesus Christus brauchen, dass die Leute mit den Schultern zucken. Die denken, bei ihnen ist alles in Ordnung. Die erkennen nicht ihre Schuld und ihre Sünde. Der Widersacher hat ihnen den Blick verblendet. Und der ein oder andere wird das sicherlich noch aus seiner eigenen Biografie her kennen. Wenn er weiß, wann er sich bekehrt hat, dann weiß er, das war auch der Tag, wo er die Bankrotterklärung unter sein Leben geschrieben hat, wo er erkannte, ich bin Sünder, ich brauche die Vergebung des Herrn Jesu Christi, ich brauche das Blut des Heilandes. Menschen wollen nicht wahrhaben, dass sie Sünder sind. Aber das geht nicht nur denen so, die draußen sind und den Heiligen Geist nicht haben. Der Welt, wie die Bibel sagt. Leider passiert das auch in der Gemeinde. Wir haben eben den Psalm 51 gelesen und gehört zu Beginn des Gottesdienstes. Bevor David diesen Psalm geschrieben hat, da war er bei der Bathsheba gewesen, der Frau des Uriah, hatte mit der Ehebruch betrieben und um den zu kaschieren, das wissen Sie alle, hat er dann den Uriah umbringen lassen. Furchtbare Schuld. Aber das hat ihn gar nicht weiter gekratzt. Der kannte als frommer Mann natürlich die 10 Gebote. Der hätte das wissen müssen, aber das wollte der einfach nicht wahrhaben. Bis zu dem Tag, wo Gott ihm den Propheten geschickt hat und der ihm ganz klar vom Wort gezeigt hat, du bist Sünder. Und er konnte gar nicht mehr anders, da war er der Sünde überführt. Und wenn es dem König David, diesem großen gesegneten Mann, so gegangen ist, dann dürfen wir genauso das für unser geistliches Leben wissen. Ganz häufig wollen wir die Sünden nicht wahrhaben, die wir tun. Wir kennen zwar das Gesetz, wir wissen, dass da drin steht, aber wir wollen es einfach nicht wahrhaben und wundern uns dann manchmal, wenn uns dann im Leben die Brocken um die Ohren fliegen, obwohl Gott doch ganz anderes gesagt hat, wir aber an Sünde festgehalten haben. Das ist so eine Haltung, warum Sünde nicht erkannt wird, weil Menschen einfach Sünde nicht wahrhaben wollen. Es gibt ein zweites, dass Menschen Sünde bagatellisieren. Da weiß man zwar, dass es Sünde ist, aber da sind wir Menschen ja so mit dem Graduieren, so nach dem Motto, wie bei den Schulnoten, da fangen wir an, Sünden auf einmal so Noten zu geben. Es gibt so versetzungsgefährdende Sünden nach unserem Verständnis und so andere, naja, die sind zwar nicht ganz in Ordnung, aber da winken wir uns mal selber durch. Wir bagatellisieren Sünde. Da macht die Bibel nicht mit. Wir haben eben noch mal dieses sehr ernste Wort aus der Bergpredigt gehört, wo Jesus sagt, nicht nur wenn du Ehebruch begehst in actu, sondern wenn du nur denkst, mit dieser attraktiven Frau, da würde ich jetzt gerne auch mal auf der Parkbank sitzen und dann aber ins Hotelzimmer und dann all die Gedanken, die sich die Männer schon mal so machen, dann ist das genau dasselbe vor Gott, als hättest du es in actu getan und du musst genauso in die Vergebung, als hättest du es tatsächlich getan. Wenn wir in einem Operationssaal in Deutschland arbeiten würden, dann wüssten wir, wie hoch die Hygienestandards dort sind. Und da ist es so, dass ein Skalpell, was bei der Operation benutzt wird, das muss 100% desinfiziert sein, das muss frei von Keimen sein. Und da spielt es keine Rolle, ob da vielleicht auf nur 1% des Skalpells ein Keim wäre oder auf 100%. Wenn auch nur ein bisschen was an Keim drauf ist, wird es nicht zur Operation benutzt. Funktioniert es nicht, dann ist es unrein. Und genauso ist es mit uns Menschen. Es gibt da nicht eine Klassifizierung so nach dem Motto, ich habe nur 1% Sünde oder ich habe so 50% Sünde oder 100% Sünde. Nein, egal wie klein die Sünde ist, alles Entfernung von Gott ist alles dahin. Jakobus 2, Vers 10 heißt es, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, dann ist er am ganzen Gesetz schuldig. Das macht ganz deutlich, dass wir nicht anfangen sollen, das zu bagatellisieren. Ja, das ist ja nicht so schlimm, da kann ich mich mal selber für freisprechen, da brauche ich das Blut des Heilandes nicht für. Nein, Sünde ist Sünde. Ob du einen umbringst, jetzt spreche ich nur theologisch, nicht in dieser Welt, oder ob du denkst, den könnte ich gerade gegen die Wand schlagen und dem die Zähne einhauen. Ob du die Ehe brichst in actu oder ob du nur denkst, Entfernung von Gott ist dasselbe und bedarf immer wieder neu der Vergebung von Jesus Christus. Deshalb dürfen wir Sünde nicht bagatellisieren, weil wenn wir sie bagatellisieren, dann erkennen wir sie nicht. Das ist der zweite Grund, die zweite Haltung. Das erste war, wie gesagt, Sünden, Menschen wollen Sünde nicht wahrhaben wollen. Zweite, Sünde wird bagatellisiert. Und das dritte, Sünde wird einfach nicht erkannt. In der Bibel ist immer wieder davon die Rede. Psalm 19 heißt es, wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Oder im Psalm 90 heißt es, du stellst unsere Missetaten vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Also neben dem, was wir nicht wahrhaben wollen, was wir zum Teil bagatellisieren oder was wir vielleicht auch anerkennen, gibt es Sünde, die haben wir gar nicht im Blick. Ich und du, wir sind sündig geworden, schuldig geworden an anderen Menschen, ohne dass uns das überhaupt bewusst gewesen ist, unsere unerkannte Sünde. Ich denke da immer so als Beispiel, hier vorne sitzt ja der Kirchenvorstand unserer Gemeinde. Wenn wir Kirchenvorstandssitzung haben, dann fällt mir das Privileg zu, ich darf immer die Protokolle schreiben. Und die schicke ich dann so 2-3 Tage später rum und in der nächsten Sitzung werden die dann besprochen und dann werden die abgenommen. Dann wird nochmal geguckt, stimmt das auch alles, was der Pastor da geschrieben hat? Und ich gucke mir die immer vorher genau durch. Und glauben Sie mir, jede Kirchenvorstandssitzung, wenn wir die Protokolle besprechen, ist es so, dass gesagt wird, ach Olli, und hier hast du noch einen Rechtschreibfehler. Ah, und hier fehlt auch nochmal ein Komma. Obwohl ich, bitte glauben Sie mir, immer wieder genau gucke, weil mir das ja peinlich ist. Nur man wird betriebsblind, man guckt auf das Eigengeschriebene und denkt, ist alles in Ordnung. Die Geschwister gucken drüber und sagen, das hat er nicht gesehen, das hat er nicht gesehen, das hat er nicht gesehen. Und so ist das schon, wenn ich einfach nur ein Schriftstück aufsetze. Was meinen Sie, wie das mit meinem Leben ist, mit meiner Schuld und Sündhaftigkeit? Was ich alles gar nicht erkannt habe, was ich Trottel und ich Sünder in meinem Leben alles schon falsch gemacht habe gegenüber meinem Nächsten und gegenüber dem lebendigen Gott. Auch das ist etwas, was uns bewusst sein muss. Es gibt da unerkannte Sünde. Deshalb beten die Beter der Bibel eben auch, vergib mir meine unerkannte Schuld. Wir können unsere Sünde bekennen, wenn wir sie erkannt haben. So heißt dieser erste Punkt. Und das ist ganz wichtig, dass wir Gott immer wieder darum bitten im Gebet. Dass wir immer wieder bitten, Herr, zeig mir, was falsch ist. Lass es bitte nicht zu, dass ich Sünde bagatellisiere. Lass es mich wahrnehmen, wo ich falsch liege. Und, Herr, die Dinge, die mir gar nicht bewusst sind, die bringe ich auch vor dich, meine unerkannte Schuld. Wenn Sie gleich in der stillen Zeit sind, dann beten Sie das eben auch nochmal bitte mit, wenn Sie das bisher noch nicht getan haben. Bitten Sie Gott auch um Vergebung Ihrer unerkannten Schuld. All die Dinge, die Ihnen gar nicht gewahr sind, wo Sie vielleicht vor 30, vor 40 Jahren jemanden verletzt haben, wo Sie gegen das Gesetz gehandelt haben, was Ihnen gar nicht mehr Bewusstsein ist. Aber Gott es kennt, bitten Sie ihn da auch um Vergebung, weil es ist ganz wichtig, dass wir alle Schuld vor den Herrn bringen, dass wir es erkennen und benennen. Wir können unsere Sünden bekennen, wenn wir sie erkannt haben. Und deshalb wollen wir Gott immer wieder bitten, dass er sie uns erkennen lässt. Das ist der erste Punkt gewesen. Vom Bekennen unserer Sünden. Das zweite, wir dürfen unsere Sünden bekennen, denn Gott ist treu und gerecht. So heißt es hier, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also wenn wir sie erkannt haben, und wenn wir die Zerknirschung des Herzens gespürt haben, dann dürfen wir sie vor Gott bekennen. Und dann passiert was ganz Großartiges. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Das ist was ganz Fantastisches. Dass wir das dürfen, Sünde bekennen. Und zwar nicht nur am Buß- und Bettag, nicht nur an den 6 Terminen, wenn wir hier Abendmahl in der Gemeinde haben, sondern jeden Sonntag, jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag, jede Stunde, jede Minute. Wir können zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens zum lebendigen Gott kommen und dürfen auf die Knie gehen, dürfen unsere Schuld bekennen und dürfen wissen, dass er dann treu und gerecht ist und dass er uns die Schuld vergibt. Dazu braucht es kein Pfarrer, kein Pastor, kein Priester, der euch die Vergebung der Schuld zuspricht, sondern das könnt ihr ganz allein mit dem Herrn machen, zu jeder Zeit. Und ihr dürft wissen, auch wenn ihr Gott mit euren Sünden vermeintlich nervt, weil ihr schon wieder gefallen seid, er ist treu und gerecht und vergibt uns euch. Das ist so eine Erfahrung aus der Seelsorge, dass man immer wieder, wenn man mit ernsten Brüdern und Schwestern zu tun hat, immer wieder häufig mit dieser Frage konfrontiert wird als Pastor. Herr Pastor, aber dieser Gott kann mich doch nicht mehr annehmen. Wenn da zum Beispiel ein Mann kommt, der Probleme mit seiner Sexualität und mit seiner Selbstbefriedigung hat und sagt, ich versuche das ja in den Griff zu kriegen, aber ich falle immer wieder und ich bitte Gott um Vergebung und ich verzweifle, der kann mich doch mal nicht mehr annehmen. Das ist etwas Großes, wenn man dann als Pastor sagen kann, das ist egal, wie oft du fällst. Hauptsache, du gehst immer wieder in das Kreuz, immer wieder in das Blut des Heilandes Jesus Christus. Der nimmt dich immer und immer und immer und immer wieder an. Und ich sage den Leuten dann, ihr dürft nicht menschlich von Gott denken. Wenn ich meine Ehefrau betrügen würde und würde sie um Vergebung bitten und die würde mich wieder annehmen und ich würde in der nächsten Woche denselben Mist machen und wiederkommen, sie würde mich wieder annehmen, irgendwann würde die sagen, jetzt ist Schluss. So sind wir Menschen gestrickt. Bei uns Menschen ist irgendwann Ende der Fahnenstange. Einmal, zweimal vielleicht, aber irgendwann ist Schluss, dann lassen wir uns nicht mehr veräppeln, dann geht es nicht mehr halt, dann machen wir zu. Aber so ist Gott nicht. Gott ist treu und gerecht. Ganz anders als wir Menschen. In 2. Timotheus 2 heißt es, sind wir untreu, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und Treue und Gerechtigkeit, ich sage immer, das ist so der Geruch Gottes. In der Bibel heißt es an mehreren Stellen, Gerechtigkeit und Gericht sind die Stützen deines Thrones, Gnade und Treue gehen vor dir einher. Das ist so die Marke unseres Gottes. Gerechtigkeit und Treue. Wer so ein bisschen das Hebräische kennt und das Alte Testament, der weiß, dass Gott, Jahwe, immer wieder als der Treue und als der Gerechte bezeichnet wird. Und wenn dieser Gott sagt, ich nehme dich an, so oft du zu mir kommst, so oft du die Zerknirschung deines Herzens hast und deine Schuld bereust und mich um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben, dann dürfen wir das genau so glauben. Wir dürfen unsere Sünde bekennen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Immer und immer und immer wieder. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass dieser Gott uns rausschmeißt. Ganz im Gegenteil. Das ist diesem Gott wohlgefällig. Wenn wir in unserem Herzen spüren, wir sind verloren, wir haben nichts zu bringen, wir sind unwürdig, dann sagt er, herzlich willkommen in meinem Reich. Wenn wir in unserem Herzen denken, als fromme Menschen, ja, die letzten Monate habe ich ja so toll gelebt. Ich war ja so fleißig in der Gemeinde. Habe nicht nur den Zehnten gegeben, sondern zweimal den Zehnten halt nicht. Und wie ich den Nachbarn geholfen habe und den Pastor nicht gegrüßt habe und der Bibel gelesen habe und alles. Also beim nächsten Abendmahl muss ich aber bei der ersten Truppe dabei sein. Dann habe ich ein Problem. Lukas 18, der Pharisäer und der Zöllner in der Bibel, das wissen Sie. Der meint, sich auf seine Frömmigkeit etwas einbilden zu können, der ist bei Gott nicht willkommen. Aber der mit gebeugtem Haupt dasteht und sagt, weißt du was, ich bin ein ganz, ganz elendiger Kandidat. Ich bin Sünder und habe deine Gnade nicht verdient. Gott, vergib mir. Da sagt Jesus, komm zu mir, komm an meinen Tisch, komm in mein Haus, du bist herzlich willkommen. Wir dürfen unsere Sünde bekennen. Und dieser Gott schmeißt uns nicht raus, sondern ganz im Gegenteil, das ist ihm das Willkommenste, was wir tun können, dass wir immer wieder hingehen, immer wieder unsere Schuld, immer wieder unser Versagen bringen. Denn dafür ist er auf Golgatha gestorben, dafür hat er sein Blut vergossen. Wir dürfen unsere Sünde bekennen, denn Gott ist treu und gerecht. Und ein drittes und letztes vom Bekennen unserer Sünde. Wir müssen unsere Sünden bekennen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Hier heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Wahrheit, das wissen Sie, hier oben steht der Vers aus Johannes 14, die Wahrheit ist niemand anderes als Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und wenn wir nun sagen, wir haben keine Sünde oder uns das einbilden, dann ist nicht Jesus, dann ist nicht der Heilige Geist in uns und dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Sünde, die wir tun und an der wir festhalten und die wir nicht bekennen, die wir nicht als Schuld erkennen, die trennt uns von Gott. Die trennt uns von Gott und die zieht auch den Segen aus unserem Leben weg. Jesaja 59 heißt es, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Wenn wir also an Sünden festhalten, die uns Gott gezeigt hat, die uns die Schrift offenbart hat, wenn wir sie nicht bekennen, dann ist die Gemeinschaft mit Gott gestört. Gott liebt den Sünder, hasst aber die Sünde. Liebt den Sünder, hasst die Sünde. Das wird deutlich beispielsweise an Johannes 8, dieser Geschichte im Johannesevangelium von der Ehebrecherin. Jesus hat da kein Ja zum Ehebruch. Den verbietet er, da ist er komplett dagegen, das haben wir eben in der Bergpredigt gehört. Aber die Sünderin, die liebt er. Und genauso ist es bei uns. Jesus hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Aber wenn der Sünder hingeht und an Sünde festhält und Sünde auch noch bagatellisiert oder wie das zum Teil in der deutschen evangelischen Kirche passiert, Sünde recht genannt wird gegen die Schrift, dann macht Gott die Türen zu. Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, eure Sünden verbergen sein Angesicht vor ihm. Das ist wichtig, dass wir Sünde bekennen, um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Das gilt für ein Volk, das gilt aber auch für jeden Einzelnen. Ich habe eben den Spruch für den Tag gelesen, aus Sprüche 14 halt nicht, dass die Sünde der Leute verderben ist, aber Gerechtigkeit ein Volk erhöht. Es wird immer wieder darüber so ein bisschen gestritten, wann ist es eigentlich mit der Bundesrepublik Deutschland losgegangen? Also wenn man so juristisch das sieht, da kann man tatsächlich sagen, ja, am 23. Mai 1949, das ist das Grundgesetz in Kraft getreten, da ist die Bundesrepublik Deutschland geboren worden. Wenn man das jetzt so ein bisschen vom Wir-Gefühl her sieht, da ist man heute geneigt zu sagen, nein, nicht der Mai 1949, sondern der Juli 1954 in Bern, als die Helden von Bern Fußballweltmeister wurden, das sei die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Aus fußballerischer Sicht mag das ja vielleicht stimmen, aber aus theologischer Sicht ist die Geburtsstunde unserer Bundesrepublik Deutschland eine andere. Das war der 19.10.1945, als die evangelische Kirche sich damals traf in Stuttgart und ein Schuldbekenntnis formulierte. Nach dem verlorenen Krieg, nach all dem Elend, dass dann Leute hingegangen sind wie Bodelschwingh, Dibelius und Niemöller und gesagt haben, ja, wir sind schuldig geworden und wir bitten um Vergebung. Und das war für mich theologisch ein Punkt, den auch viele andere Theologen so sehen, des Neubeginnes. Zu sagen, ja, wir bekennen Schuld, die wir getan haben. Und das war wichtig für unser Volk, aber das ist wichtig auch für unser Leben, um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben, um Segen des Allmächtigen zu erhalten, ist es wichtig, dass wir unsere Schuld bekennen, weil wenn wir es nicht tun, so zieht sich Gott zurück. In Sprüche 28 heißt es, wer Schuld bekennt, der erlangt Barmherzigkeit. Und deshalb müssen wir unsere Sünden bekennen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen und diese Barmherzigkeit erlangen wollen. Vom Bekennen unserer Sünden. Wir können unsere Sünden bekennen, wenn wir sie erkannt haben. Zweitens, wir dürfen unsere Sünden bekennen, denn Gott ist treu und gerecht. Und drittens, wir müssen unsere Sünden bekennen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Noch einmal der Predigttext. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Alle Ehre, allen Lob und allen Preis unserem Herrn Jesus Christus, der uns die Schuld vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden ihm bekennen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.